Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Für die, die mich, die uns noch nicht kennen, also ich bin Holländer. Also das bringt auch mit sich, dass manche Fehler sich einschleichen in der Grammatik. Also hier steht dem Tod, muss dem Tod sein. Ich hoffe, dass es doch verständlich rüberkommt. Zumindest hilft meine Frau, aber sie übersieht es manchmal oder hat keine Zeit. Und das ist dann manchmal mit der Vorbereitung, wenn man zusammen vorbereitet, nicht ganz so leicht. Wir haben aber jetzt den dritten Abend und wie schon gesagt, hatten wir schon das Thema Sicherheit für die Welt. Und da haben wir Dienstag über eine neue Weltordnung, die angedacht ist, gesprochen. Und zweitens haben wir Mittwoch über Sicherheit für die Gesundheit gesprochen. Da haben wir über Impfung, Yoga und Jesus gesprochen. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass etwas Grundlegendes im Argen ist. Und dass das auch daherkommt, dass, hier habe ich es richtig geschrieben, dem Tod, also, dass es auch daherkommt, dass es, ja, wie die Bibel es eigentlich beschreibt, und uns dadurch sehr große Hilfestellung gibt, dass es eine Zeit gegeben hat, wo Tod noch nicht in das Leben gekommen war. Wie kam es dann, dass Tod in das Leben eigentlich hineinkam? Nun, das war eine Situation vor dem, die Bibel nennt das, Sündenfall. Und da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Eine lebendige Seele zu sein, war optimal. Sie waren im Garten Eden, das waren die ersten Menschen, sie waren da und konnten auch von dem Baum des Lebens essen. Sie hätten also ewig leben können. Nun, leider ist etwas dazwischen gekommen. Die Aussage Gottes im Garten Eden war, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Erstmal sehr großzügig, du darfst. Greif nun zu. Dann aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn, so sagte Gott an dem Tage, da du von ihm isst, musst du sicherlich sterben. Da war also ein Baum ausgenommen und an diesem einen Baum sollte klar gemacht werden, ob der Mensch wirklich freiwillig zu Gott stehen würde und somit auch das große Du darfst, also greif nur zu von allen Bäumen im Garten, auch dem Baum des Lebens, ob das freiwillig war, ob er auch bereit sei, auf eins zu verzichten, nämlich von diesem einen, von Gott ausgesagten, verbotenen Baum zu essen, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Nun ist es so, dass die Schlange, sie sprach mit Eva und machte eine ganz andere Aussage und sagte, keineswegs werdet ihr sterben. Also von allen Bäumen, vielleicht sogar von dem Baum der Kenntnis des Guten und Bösen, auch davon werdet ihr nicht sterben. Also könnte man hier sagen, dass Aussage gegen Aussage stand. Gott hat was gesagt und die Schlange hatte etwas gesagt. Und nun war die Sache und die Frage, stimmte nun ein oder ander? Denn sie aßen von dem verbotenen Frucht. Und daraufhin vollzog Gott die Strafe, die wir dann in 1. Mose 3, 19 lesen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Und diese Aussage bedeutete dann, dass der Mensch zurückgefallen war, nicht mehr beseelt zu sein durch Gottes Atem oder Geist, dass das das Wichtigste war, sondern dass er vergänglich wurde. Und wie es dann auch in 1. Mose Kapitel 6, also nach dem Sündenfall heißt, dass Gott sprach, mein Geist, mein Atem, mein Lebenshauch soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Nun nicht mehr lebendige Seele, sondern Fleisch als Zustand der Vergänglichkeit, der Vergesslichkeit, der Sterblichkeit. Er ward von Erde genommen und musste zur Erde zurückkehren. Es war eine definitive Aussage und auf, wie es die Bibel erwähnt, zwei Ausnahmen nach sind allen Menschen diesem Tod anheimgefallen. Es ist so real. Wir haben natürlich dann alle, und das haben wir auch in den letzten beiden Tagen festgestellt, eine Sehnsucht, aus dieser Gefangenschaft der Sterblichkeit, der Begrenztheit herauszukommen. Und da gibt es verschiedene Ansätze, dass man auch diese Welt wieder besser gestalten möchte und das Klima optimal wieder herrichten möchte, dass man für die Gesundheit sorgen möchte, auf vielerlei Art und Weise, dass man eine Art Transhumanismus nun anwenden möchte. Trans heißt auch an dem, was Menschen normalerweise können, vorbei. Vielleicht auch aus dem Wunsch zurück zu dem verloren gegangenen Paradies zu kommen, aber nun auch mittels Technik. Menschen sollen also verbessert werden durch Technik. Und da gibt es Propheten, die das aussagen und alles daran geben, das auch umzusetzen, dass es dazu kommt. Ein Amerikaner namens Ray Kurzweil hat prophezeit, dass es in 2029 so weit kommen würde, dass der Computer von der Intelligenz und von der Simulation der Gefühle nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden sei. Und dann geht er weiter, in 2045 sei das Jahr der Singularität, in dem Mensch und Computer zu einer Einheit verschmelzen. Das hört sich interessant an. Diese Einheit, so kann man dann einfach weiterleben, auch mit Hilfe von Computertechnik, und würde man nicht mehr unterscheiden können, ob hier nun ich selber stehe, ob mein Hologramm, so wie das heißt, ein Computerspiegelung von meiner Person da stehen würde. Nun, da arbeitet diesen Ray Kurzweil sehr intensiv dran. In einem Zeitungsartikel hier hieß er Googles Gott, weil er bei Google angestellt ist, und er sei auch der Prophet der Unsterblichkeit, denn das ist das Ziel, mit Hilfe von Technik ewig leben zu können. Auch haben wir in den letzten beiden Tagen Klaus Schwab mit seinem Ansatz des großen Resets angesprochen. Und da geht es um eine Verschmelzung der physischen, digitalen und biologischen Identität. Hier digital mit unserer Physis, mit auch biologischen Ansätzen, die auch durch neuartige Medizin, wir haben gestern darüber gesprochen, uns zuteil werden können. Dieser transhumanistische Ansatz der Eliten, das heißt mit Hilfe von Technik, von digitaler Technik, die Menschen zu verbessern und sie vielleicht zu einer Möglichkeit des ewigen Lebens zu führen, wird hier einfach in dem Buch oder in den Ansatz von Klaus Schwab weitergegeben. Das wurde aber bis vor kurzem von der Öffentlichkeit immer als Verschwörungstheorie abgetan. Diese Great Reset, die jetzt angeleiert wird mit Hintergrund dieser Corona-Krise, so wird es gesagt, auch in dem Buch von Klaus Schwab, soll nun in diese Richtung hineingehen, dass Menschen mit Hilfe von Technik nun verbessert werden können.
Ja, diese sogenannte Verschwörungstheorie, da hat man schon vor Jahren gesagt, als die New Age-Bewegung aufkam, das ist eine Verschwörungstheorie, das glauben wir nicht. Aber Esoteriker haben schon längst davon gesprochen, dass diese Dinge geschehen werden, dass der Mensch sich höher entwickeln soll, nämlich, und das haben wir auch schon in den vergangenen zwei Tagen angesprochen, zu seiner Göttlichkeit. Er soll also göttlich werden. Das heißt, die Göttlichkeit ist schon da, aber die Menschen erkennen es halt nicht. Da ist ein Autor, Ken Wilber, ein sehr bekannter Mann in Amerika, Professor an einer Universität. Er hat ein Buch geschrieben, Halbzeit der Evolution. Und Halbzeit deshalb, weil ja, er sagt, der Mensch hat sich jetzt entwickelt vom Tier oder von der Zelle zum Tier, zum Menschen. Jetzt sind wir auf der Hälfte. Und jetzt geht die Evolution weiter, nämlich zum Gott. Und da sagt er in dem Buch, dieses Buch erzählt die Geschichte der Seele, die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettert. Also ist gar nicht mehr nötig, das, was damals die Schlange gesagt hat oder was da vielleicht in der Bibel steht, das sind doch Geschichten. Dazu hat er auch etwas geschrieben. Zu dieser Geschichte dann, das werde ich gleich vorlesen, aus der Bibel. Für ihn ist es klar, Sünde und Gericht gibt es nicht. Und das ist auch etwas, was in diesem neuen Zeitalter sehr proklamiert wird und von der Esoterik her besonders. Das hat seine Gründe, da kommen wir gleich drauf, warum man das nicht glaubt. Nun nochmal zu Ken Wilber. Er schreibt eben über diesen Fall, den Martin gerade beschrieben hat. Das Essen vom Baum der Erkenntnis war als solches nicht die Erbsünde. Es bedeutete den Erwerb von Selbstbewusstsein. Sie, Adam und Eva, wurden nicht aus dem Garten Eden vertrieben. Sie wurden erwachsen und verließen ihn freiwillig. Und in Klammern heißt es dann noch dazu, übrigens sollten wir Eva für diese mutige Tat danken, statt sie zu schelten. Also was auch hier wieder geschieht, sind zwei Aussagen. In der Bibel lesen wir, ja, der Mensch wurde vertrieben aus dem Garten Eden. Hier aus der Esoterik, nein, das stimmt nicht. Der wurde nicht vertrieben, der ist freiwillig gegangen. Das war eher so wie eine Geburt. Wenn ein Kind geboren wird oder im Mutterleib, dann weiß es noch gar nicht, dass es ein eigenständiges Wesen ist. Darum muss er aus diesem Paradies raus, um ein eigenständiges, auch eben göttliches Wesen zu werden. Ken Wilber meint, dass dieses Verständnis vom Sündenfall oder überhaupt von Sünde, das wäre sozusagen ein theologischer Sündenfall. Nämlich der Mensch, der hätte vergessen, da seine eigene göttliche Quelle. Und das wäre der eigentliche Sündenfall, dass wir das vergessen haben, dass wir göttlich sind. Nun, was ja auch wichtig ist oder was man ja auch glaubt, dass man nicht stirbt, ist ja auch zum Beispiel durch das Thema Reinkarnation. Da geht man von einem Leben zum anderen und in Wirklichkeit stirbt man letztendlich gar nicht. Man entwickelt sich vielleicht höher. Das habe ich damals immer gedacht und Martin auch, als wir uns kennenlernten. Wir waren fest der Meinung, der Martin aus dem Buddhismus heraus und ich aus der Esoterik, dass wir mehrere Leben haben, viele Leben und dass wir uns in diesen Leben auch schon begegnet sind, in diesen vorherigen Leben. Und wenn wir uns in diesem Leben wieder begegnen würden, dann hätte das eine große Bedeutung. Und als wir uns kennenlernten, das war während einer Zusatzausbildung für Psychotherapie in Holland, da, ich zeige nur mal ganz kurz das Bild, so sahen wir damals aus. Als wir uns kennenlernten, da sagte der Martin zu mir, schau mich mal an. Und ich schaute ihn an und er sagte, was siehst du? Ich schaute ihn an und dann kamen bei mir Bilder hoch, Eindrücke, wie ich meinte, aus vorherigen Leben. Das war nicht das erste Mal, dass ich solche Eindrücke hatte und solche Gedanken, sondern das war ich schon langsam gewöhnt. Ich hatte mich daran gewöhnt, zum Beispiel durch Fantasiereisen, die wir immer gemacht haben und wo wir in unsere Vergangenheit zurückgehen sollten und so weiter. Ich war also gewöhnt, Bilder zu empfangen. Und als er jetzt sagte, ich sollte mal schauen, was ich da sehe, da kamen Bilder und wie ich meinte, tatsächlich aus vorherigen Leben, bestimmte Situationen, wo wir uns begegnet waren, wo wir aber versäumt hatten, zusammenzukommen. Der Martin selber hatte ähnliche Bilder. Und so haben wir gedacht, ja, das bestätigt das doch, es gibt Reinkarnation. Und eigentlich ist das jetzt so geführt, dass wenn wir das damals versäumt haben, dass wir das diesmal nachholen müssen. Später hörte ich dann ein Lied von Ulla Meinecke. Und sie sang, ich hörte das im Radio, sie sang zum Beispiel, weißt du, wer ich war? Weißt du, wer ich bin? Der Tod ist nur eine Tür. Und wir wechseln nur das Kleid. Schon damals liebte ich dich. Sie sang also ganz eindeutig zum Thema Reinkarnation. Und ich denke, dass jetzt schon seit 40, 50 Jahren auf jeden Fall bei uns allgemein in der Gesellschaft dieses Thema anerkannt ist. Wenn auch nicht von allen geglaubt. Seelenwanderung. Hier werde ich jetzt ein Gedicht vorlesen. Und das ist von einem Dichter, der auch an Seelenwanderung glaubte. Aber nicht erst jetzt, in dieser Zeit, wo das populär ist, sondern schon vor ein paar hundert Jahren. Und Sie dürfen mal raten, von wem das Gedicht geschrieben ist. Sag, was will das Schicksal uns bereiten? Sag, wie band es uns so rein genau? Ach, du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester oder meine Frau. Weiß jemand, von wem das Gedicht ist? Johann Wolfgang von Goethe. Er hat also damals auch schon an Reinkarnation geglaubt. Und dieser Gedanke ist also nicht erst jetzt in dieser Zeit aufgekommen. Es ist scheinbar schon immer das Bedürfnis da gewesen, der Tod soll noch nicht das Ende sein. Wir wollen weiter leben. Da gibt es eine, jetzt ist sie inzwischen verstorben, oder gab es dann eben eine ganz berühmte Sterbeforscherin, Frau Dr. Kübler-Ross. Sie hat sehr viele Bücher geschrieben und es heißt, dass sie in Amerika 23 Ehrendoktortitel bekommen hat. Und ihr bekanntestes Buch hieß Interviews mit Sterbenden. Und das wurde millionenfach, kann man sagen, weitergegeben und in 23 Sprachen ist es erschienen. Und da sagt sie zum Beispiel auch, der Tod ist nur ein Übergang in eine andere Form eines anderen Lebens, auf einer anderen Frequenz, auf einer anderen Wellenlänge. Also wir werden doch irgendwie uns verändern. Und darum meint sie dann auch, die Welt, also in die wir dann kommen, wenn wir gestorben sind, die Welt dieses Übergangs, wird als Ort unbeschreiblicher Liebe, Schönheit, Frieden, Freude und Zufriedenheit wahrgenommen. Der Betroffene kann entweder auf verschiedenen Wegen mit unterschiedlichen Geistwesen kommunizieren. Meistens handelt es sich um Geister verstorbener Freunde und Angehöriger oder um ein bzw. mehrere Lichtwesen. Das war also das, was sie ständig erlebte in allen Interviews, ob das Kinder waren oder Erwachsene, kommt immer nur vor, dass während ihrer Begleitung und während sie das fragte, diese Menschen sich nur an Positives erinnern konnten. Überhaupt nicht an Angst, wir kommen da vielleicht irgendwo in eine Finsternis, so wie die Bibel das ja sagt. Nein, hier ging es nur darum, dass man ins Licht kommt. Und das war dann damals auch, oder ist immer noch in der Esoterik eine Methode, wo man Menschen über Gedanken hineinführen will in das Licht. Eine meditative Methode. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben, sagte sie, denn eine himmlische Herrlichkeit wartet auf uns alle.
Sicherheit nach dem Tod? Gibt es da Sicherheit? Da gibt es tatsächlich sehr viele unterschiedliche Meinungen und Äußerungen. Ihre Autorin und Referentin Christina Bruderek, die sagte, und wenn ich nach dem Tod im Nichts aufwache, also gar nicht aufwache, dann habe ich das beste Leben gehabt. Als Christin, so meint sie. Und wenn ich in der Herrlichkeit Gottes aufwache und wir sind alle sehr überrascht, auch okay. Also ziemlich wischiwaschi. Vielleicht haben einige diese junge Mann ein wenig verfolgt. Junge Leute haben vielleicht auch mitbekommen. Millionenfach wurde er angeklickt, der YouTuber Philipp Meckenbecker. Er starb an Krebs am 9. Juni, gerade vor kurzer Zeit. Er wurde nur 23 Jahre alt. Viele Menschen haben seine Geschichte in den Medien verfolgt, bis hin zu dem Zeitpunkt seines Todes. Er hatte jede Chance genutzt, um von Jesus zu erzählen. Und sagte, bevor er starb, ich freue mich auf Jesus. In einer Klarheit, in einer Freude, in einer Gewissheit, die es in sich hatte. Und wirklich für vielen eine Überraschung darstellte, dass jemand, ein junger Mann, angesichts des Todes so fröhlich und so klar bezeugend auf Jesus hin sein Leben beendet. Diese Auferstehungshoffnung, weil da geht auch er offensichtlich davon aus, diesen Philipp. In der Bibel gründet sich auf 1. Samuel 2, Vers 6, wo es heißt, der Herr tötet und macht lebendig. Gott führt ins Totenreich und wieder heraus. Der Herr Gott hat Macht über Leben und Tod. Das sind gewaltige Aussagen. Das sind Aussagen der Bibel, wo Gott zentral steht und wo er derjenige ist, der tätig ist und Macht über Leben und Tod hat. Diese Vollmacht, heißt es im Neuen Testament, hatte Jesus Christus. So sagte er einmal, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von Gott, meinem Vater, empfangen. Welch unglaubliche Aussage. Ich glaube, dass niemand in der ganzen Geschichte solches hat sagen können und es dann auch zum Ausdruck brachte. Denn er hat das auch durch Zeichen in seinem Leben zum Ausdruck gebracht. Und in Johannes Kapitel 11 ist eine Geschichte beschrieben, wo Jesus einen ganz guten Freund von ihm, genannt Lazarus, dann aufsuchen wollte, nachdem man sagte, er war weit weg von ihm entfernt, er ist sehr krank. Und dann blieb Jesus noch längere Zeit an dem Ort und ging erst nach 3 Tagen hinab, um seinen Freund zu besuchen, der dann inzwischen gestorben ist. Und als Jesus da kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Also eine ganz lange Zeit. Und es ist wichtig, weil die Juden glauben, dass in etwa 3 Tage die Seele sich noch in der Nähe des verstorbenen Körpers befinden könnte. Also 4 Tage, da war alles aus, auch im Sinne der Juden. Als Martha, das war die Schwester von dem Verstorbenen, nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Jesus hatte ja sehr viel geheilt. Er hätte ihn bestimmt heilen können. Aber auch jetzt weiß ich, sagt Martha, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Im allgemeinen Glaube, wie schon im Alten Testament ganz klar beschrieben steht, und gerade die Pharisäer glaubten auch diese Lehre, und viele Juden hingen sich daran. Es gibt den jüngsten Tag, ein Tag des Gerichtes, und da werden allen auferstehen. Wenn sie geglaubt haben oder zu Gott gehören, dann werden sie zu Gott hin auferstehen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wow! So sagte er zu Martha dann: Glaubst du das? Nun, die Auferstehung aus den Toten ist ein Begriff für das wieder zum Leben erweckt werden des ganzen Menschen nach Geist, Seele und Leib, und zwar nach dem Tod. Also es ist nicht eine symbolische Auferstehung, sondern tatsächlich nach dem Sterben, das ein Auferstehung nach Geist, Seele und Leib stattfindet. Interessant, diese Reihenfolge: erst Geist, dann Seele, dann Leib. 1. Korinther 15, Vers 20: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Hier wird nun die Tatsache beschrieben: der Erstling der Entschlafenen, denn dadurch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Die Bibel, und nun gehen wir über zu dem Vergleich Reinkarnation oder Auferstehung, kennt keine Reinkarnation, wohl das Thema Inkarnation. Wir kennen wahrscheinlich alle das Wort Inkarnation, wir kennen das Wort Karne, Chili con Carne. Ja, Fleisch. Also das heißt, Inkarnation heißt in das Fleisch kommen. Und Jesus Christus war in das Fleisch gekommen, war Gott gewesen, und nun hat er Fleischesgestalt angenommen. Und nachdem er am Kreuz gestorben war, nach 3 Tagen auferstand und sich 40 Tage dann als Auferstandene zeigte und dann gen Himmel auffuhr, sagten 2 Boten, die den erstaunten Jünger, die das sahen, zusprachen und sagten: Diesen Jesus wird genauso wiederkommen, wie er gegangen ist. Also er wird nicht wieder in einer Frau geboren werden, sondern wird als erwachsene Person wiederkommen. Also nicht reinkarnieren, nicht in einer neuen Gestalt, sondern Inkarnation. Das ist, was die Bibel betont. Die Bibel kennt keine Seelenwanderung, wohl aber Wiedergeburt. Aber mit einer ganz anderen Bedeutung. Darüber spricht Jesus mit Nikodemus, ein Schriftgelehrter, in Johannes 3, wo er zu ihm sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du Lehrer Israels, du müsstest das eigentlich wissen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Von Neuem geboren heißt eigentlich von oben her, von Gott her. Ganz neu in diese Welt aus Gottes Perspektive heraus geboren zu sein. Ein geistliche Wiedergeburt. Wie kann, sagt nun Nikodemus als Antwort, ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum 2. Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also das macht klar, dass es für die Juden damals absurd war, zu denken, dass es möglich wäre, wieder in einem anderen Körper geboren zu werden. Unmöglich. Nun, da hat Jesus dann deutlich gemacht, wo es darum geht. Die Bibel kennt keine Wiedergeburt der Seele in einen neuen Körper, wohl aber die Auferstehung aus den Toten. Bevor ich da weiter darüber rede, möchten wir noch ein wenig mehr über das Thema Reinkarnation sagen.
Ja, ich denke, dass dieses Thema so populär ist, das zeigt eben auch, wie der Mensch einfach nicht wahrhaben will, dass tatsächlich es den Tod gibt und vielleicht sogar auch nach dem Tod dann etwas, wo ich gar nicht hin will. Aber wir kommen nochmal auf die Esoterik zu sprechen, denn sie hat bei uns hier dieses Thema Reinkarnation, die Esoterik, aber auch der Buddhismus populär gemacht. Und eben da ist es nochmal so eine Reinkarnation oder Seelenwanderung, wie wir es eben schon angedeutet haben, ist ein Begriff für religiöse Vorstellungen vom Übergang. Hier, wir haben in Klammern der Seele. Buddhisten glauben nicht, dass es eine Seele gibt, aber trotzdem vom Übergang beim Tod in eine andere Daseinsform. Und so kann man viele esoterische Bücher lesen und kaufen, wo Menschen erzählen aus vorherigen Leben oder wo andere aufgeschrieben haben, dass sie mit Verstorbenen Kontakt hatten und diese Verstorbenen haben ihnen aus dieser anderen Welt Botschaften gegeben und haben sogar erzählt, wie es ihnen da geht und so weiter. Und da las ich eine Buchankündigung, auch in einer esoterischen Zeitschrift. Und da wurde gesprochen von einem Mann namens Billy Finger. Er starb durch einen Autounfall. 2 Wochen später, nachdem er gestorben war, erschien er seiner Schwester Annie Kagan in vielerlei Gestalt und überbrachte ihr Botschaften. Ihre anfängliche Skepsis überwand sie durch Vorkommnisse. Da geschahen jetzt plötzlich Dinge, die konnten nur geschehen, weil die von ihrem Bruder waren, weil der wusste, was da mit los war. Und diese Dinge geschahen plötzlich. Und dass sie sagen konnte, das ist nicht mehr Zufall, das ist auch nicht Einbildung, das muss wirklich so sein, dass dieser Billy jetzt aus der unsichtbaren Welt hier mir Weisung gibt und mir sagt, was ich tun soll. Sie bekam, sagte sie dann, eine neue Sicht über das Leben nach dem Tod. Und zwar war das Folgendes. Obwohl Billy in seinem irdischen Leben bei weitem kein Heiliger war, sondern vielmehr ein dunkler Rebell, Junkie, Gauner und Verführer mit düsterem Charme, lebt er jetzt in völliger Glückseligkeit in einer fast formlosen Welt ohne Verurteilungen. Ohne Sünde gibt es nicht. Aufgrund Billys Drängen veröffentlichte sie seine Mitteilung in einem Buch. Und da ist sie nicht die Einzige. Wir haben damals auch, habe ich Bücher davon gelesen und wie gesagt auch geglaubt, diese Erinnerungen aus vorherigen Leben, die würden mich weiterführen. Denn da könnte ich noch draus lernen, aus dem, was ich damals alles gemacht habe. An frühere Leben, natürlich, sagte ich schon, da glaubt man auch im Buddhismus. Der Dalai Lama, heißt es ja, er sei der 14. Dalai Lama. Das heißt nicht, dass es nur 14 Dalai Lama gibt, sondern das heißt, er ist 14 Mal wiedergeboren als Dalai Lama. Und Im Buddhismus ist das Ziel der Reinkarnation, das unvollendete Werk des früheren Lebens fortzuführen, sagte der Dalai Lama. Der Buddhismus hat mit Schuld und so weiter nichts zu tun. Da hat es mit Abbüßen in gewisser Weise mit dem Karma zu tun. Karma ist aber eben nicht nur Schuld, sondern Karma bedeutet, alle Taten, die ich in meinem Leben getan habe, die haben eine Folge für mein nächstes Leben. Und auch wenn ich gute Dinge getan habe, wird sich das in meinem nächsten Leben auch äußern. Und natürlich auch, wenn ich schlechte Dinge getan habe. Ein neues Leben ist im Buddhismus praktisch ein neues Leiden. Denn die Oberprämisse, der erste Glaubenssatz ist zu sagen, das Leben ist Leiden. Es bewirkt ein ängstliches Schauen auf die eigenen Werke. Zum Beispiel der Martin, als der Buddhist wurde, da war er ja in einem buddhistischen Zentrum. Und dann hieß es, man dürfte auch keine Insekten töten. Gar nichts. Das könnte alles mal auch mal Menschen gewesen sein. Und deshalb darf man die nicht töten. Und dann erinnerte der Martin daran, dass sein Vater ja Landwirt war, Bauer. Und der ging mit der großen Spritze über die Felder und tötete alle Insekten. Und dann hat sein Lehrer gemeint, als er dem Lehrer das sagte, was ist denn nun mit meinem Vater? Da hat sein Lehrer gemeint, kann sein, im nächsten Leben wird er ein Insekt. Nun, in der Esoterik ist das anders. Da hat schon im 1700 ungefähr der Philosoph Lessing hat damals auch schon an Reinkarnation geglaubt. Und bei ihm trat das Abbüßen einer Schuld in den Hintergrund. Und durch Seelenwanderung, meinte er, könne die Seele sich vervollkommnen. Und da mit diesem Gedankengut legte er die Grundlage für das heutige positive Verständnis über Seelenwanderung in der Esoterik. In der Esoterik hat man keine Angst, wiedergeboren zu werden. Im Gegenteil, in der Esoterik sagt man, wenn ich wiedergeboren werde, dann kann ich auch eben das fortführen wohl, was ich schon alles gemacht habe, aber ich kann darüber hinausgehen. Und nicht nur das, ich kann sogar selber bestimmen, als was ich wiedergeboren werde. Und hier kommt wieder durch, dass man eben in der Esoterik glaubt, dass man das Göttliche in sich habe. Wir haben damals Übungen gemacht, wo wir uns vorstellen sollten vor unserem inneren Auge, wir wären gestorben. Und nun würde unsere Seele den Körper verlassen und würde aufsteigen in den Kosmos und würde von dort aus beobachten, was passiert da auf der Welt, wann kann ich wiedergeboren werden. Dann würde sie von dort aus alles erkennen, alle vorherigen Leben und würde sagen, ah, ich bin schon mal schwarz gewesen, ich bin schon mal gelb gewesen oder rot, jetzt muss ich mal weiß werden, ich war schon mal arm, jetzt muss ich mal reich werden und, und. Also und dann würde sie von dort aus sehen, aha, in dem Land, da habe ich noch nie gelebt, da brauche ich noch bestimmte Erfahrungen, um vollkommen zu werden. Und da sehe ich, da tun sich zwei Menschen zusammen und da will ich geboren werden. Und da werde ich geboren. Und nicht nur, dass sie ihr eigenes Leben bestimmen können, wo sie geboren werden, sondern auch, dass sie ihr eigenes Leben auch wieder sagen, nein, jetzt will ich nicht mehr. So glaubt man zum Beispiel, wenn Kinder kurz gelebt haben und sterben plötzlich, das Kind hat sich so entschieden. Das wollte das so. Also Reinkarnation, könnte man dann sagen, beinhaltet, dass der Mensch eben viele Leben hat, um sich zu vervollkommnen. Aber man braucht keinen Erlöser. Ich steige ja mit jedem Leben weiter auf in meiner Göttlichkeit. Jesu Tod am Kreuz ist somit gar nicht notwendig. Was soll das für mich? Sünde gibt es nicht. Und ein Gericht wird es auch nicht geben, sagen Esoteriker. Nein, wir sind alle göttlich Und dann werden wir auch rein sein irgendwann. Also es gibt auch somit keine Auferstehung aus den Toten. Die Realität des Todes wird somit in gewisser Weise geleugnet.
Ja, wir, Eck und ich, haben damals, ich war Buddhist, Eck war Esoterikerin, an Reinkarnation geglaubt. Und wenn man daran glaubt, dann bringt das auch mit sich, dass die Dinge real werden, dass man Erfahrungen macht. Einige davon hat Elke beschrieben. Die sind so real, dass man denkt, boah, das ist ja nicht zufällig, das ist packend. Heute, wenn wir darauf zurückblicken und einen ganz anderen Glauben haben, können wir feststellen, dass all das, was damals geschah und auch uns so real vorkam, aus einer Geisterwelt kam. Aus einer Welt, die uns diese Dinge eingab. Geister sind nämlich fähig, und das mussten wir immer klarer feststellen, uns Dinge einzuprägen, die so real zu sein schienen, dass wir dachten, das ist wahr, das kann nicht anders. Für viele andere Menschen ist dann zum Beispiel auch eine Vorstellung, dass es nach dem Tod überhaupt weitergeht, absurd. Sie leben in einer geistigen Realität, dass es mit dem Ableben zu Ende ist und dass dann alles vorbei ist. Nun wollen wir doch noch über diesen anderen Ansatz, etwas mehr sagen, über diesen Ansatz, dass es eine Auferstehung gibt. Der Engel sprach damals, also als Jesus damals kurz nach seinem Tod auftrat und auferstanden war: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Nun, das war eine schockierende Botschaft für diese beiden Jüngerinnen, diese beiden Frauen. Auch die Jünger waren schockiert. Sie wussten gar nicht, was eigentlich real mit Auferstehung aus den Toten gemeint war. Aber wir wollen erstmal aus Sicht dieser Glaubenslehre der Bibel ein paar Tatsachen erläutern. Erste Tatsache: Tod. Wir alle müssen sterben. Ich glaube, das ist sehr real, und statistisch gesehen ist das wie gesagt, so gut wie 100%. Römer 6, Vers 23 sagt: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 3, Vers 23 sagt aber: Alle haben gesündigt, und somit müssen ja auch alle sterben. Zweite Tatsache: Einmal zu sterben und dann demnach auch einmal zu leben. In Hebräer Kapitel 9, Vers 27, erster Teil, heißt es: Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Eine ganz klare Aussage: Einmal zu sterben. Das ist eine ganz definitive Aussage, die dann auch wiederum in Geschichten von Jesus erzählt, erläutert wurde. Lukas 16, Vers 19 erzählt Jesus: Es war aber ein reicher Mann. Das ist wie eine Geschichte, es ist nicht ein Gleichnis. Jesus hat viele Gleichnisse erzählt, aber hier erzählt er, wie es einmal war. Wie wenn er zurück sich erinnert von etwas, was wirklich so geschehen war. Und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Naja, das können wir heute nicht so darstellen. Also er hat seinen eigenen Jet gehabt und genoss das Leben in vollen Zügen. Ein Armer aber mit Namen Lazarus, das ist eben nicht diesen Lazarus, der von Jesus auferweckt wurde, aber ein armer Mann namens Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre, und er begehrte sich mit den Abfällen von dem Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Also ein komplett gegensätzliches Bild. absolute Armut, Krankheit, tiefe Not, wahrscheinlich auch einen frühen Tod, weil er so ungesund war. Ein unglaublich scharfer Kontrast zwischen diese beiden, die gerade Tür an Tür, wohl dieser Lazarus keine Tür hatte, aber der lebt an der Tür des Reichen. Es geschah aber, als der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Das ist ein interessantes Bild. Dann dagegen, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Punkt. Das ist eine Beschreibung, die bei den Armen etwas vom Jenseitigen, was ja nicht sichtbar wurde, da wurde er auch wahrscheinlich begraben oder entsorgt oder wie auch immer. Aber hier wurde noch was dazu geschrieben, er wurde getragen in dem Schoß Abrahams. Das ist etwas Unsichtbares. Der Reiche wurde begraben. Was kommt nun nach dem Tod? Dritte Tatsache, das Gericht. Hebräer 9, 27, zweiter Teil sagt dann, danach, nach dem Sterben, aber das Gericht. Und so sehen wir, dass das auch hier in dieser Geschichte beschrieben ist. Als der Reiche im Hades, Klammern Todesreich, seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Also offensichtlich hat man in diesem Totenreich den vollen Durchblick in allen Teilen dieses Reiches. Und er rief und sprach, Vater Abraham, so sagte eben dieser Reiche, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Interessant, wie er nun leiden muss und wie er herüberruft und wie kein Hadern mit seinem Schicksal ist. Offensichtlich weiß er, es ist zu Recht, dass er in dieser Seite ist und er hofft nur, dass Lazarus kommen würde, ihm ein bisschen die getrocknete Zunge zu kühlen. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus ebenso das Böse, jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Das ist ein Gerechtigkeitsprinzip, was hier schlicht ausgedrückt wird. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns rüberkommen wollen. Es geht einfach nicht. Es ist eine Kluft da. In diesem Totenreich oder Hades vor Jesu Himmelfahrt. Jesus erzählte das ja, bevor er selbst gen Himmel aufgefahren war, bevor er selbst gestorben und auferstanden war. Das Ungläubige, und dazu gehörte in dem Sinne diesen reichen Mann, in eine Grube oder eine Art Abaddon kommen. Das heißt, ein Teil von dem Totenreich, wo sie furchtbar leiden. Die Gläubige, das mag das Lazarus, dieser arme Mann, dazu gehörte, kam nun in Abrahams Schoß, und das wird auch wohl mit Paradies gleichgestellt. Interessant ist diese Kluft dann zwischen beiden, obwohl sie sich gegenseitig wahrnehmen können und miteinander kommunizieren können, aber nicht zueinander hinübergehen können. Eine Kluft. Ein Pastor aus Amerika hat ein Büchlein geschrieben, 5 Minuten nach dem Tod. Wir haben es hier auch auf dem Büchertisch. Da wird nicht von Nahtoderfahrungen geschrieben, sondern davon, was geschieht wirklich nach dem Tod. Diese Aussage bedeutet, dass 5 Minuten nach dem Tod jede Person weiß, wo er dann sein wird in Zukunft. Und dass das sehr radikal ist. Der sagte, er wurde mal eingeladen von auch eine ganz reiche Familie, Der reiche Vater war gestorben, hatte Millionen zurückgelassen und dann hatten die Söhne gesagt, da muss noch ein Pastor dabei, das hat der Alte irgendwie noch halb geglaubt. Und nun soll er was sagen, dann bitte nur kurz. Und dann hat er selbst gedacht, wenn Sie wüssten, wie der Vater, der jetzt verstorben ist, sich wünschen würde, dass er alle Teilzeit der Welt bekommen würde, seine Söhne zu erklären, wo er sich jetzt befände, dann hätte er all diese Zeit auch haben können, das zu erzählen. Denn so geht es weiter in diese Geschichte, oder ist eine andere Geschichte, wo Jesus am Kreuz hing, Entschuldigung, da sprach Jesus zu dem Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurde, da sagte der Verbrecher zu Jesus: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, kann einerseits sehr direkt, also sofort bedeuten. Es kann auch sein, wenn der Komma etwas später gestellt wird, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein, dass es etwas später stattfindet. Aber auf jeden Fall ist es eine unmittelbare und direkte Glaubensaussage. 1. Petrus 3 sagt, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Nun sagte dieser Reiche, der nun in diese Abaddon, in diesen schweren Teilen, in diesen leidenden Teil des Totenreiches sich befand: Ich bitte dich nun, Vater Abraham, dass du ihn, das heißt diesen Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest. Auf einmal hat er Erbarmen gehabt und dachte an seine Brüder, denn er sagte, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qual kommen. Er hat offensichtlich dort drüben mehr Barmherzigkeit, Mitgefühl für seine Brüder, für andere Menschen gehabt, als in seinem Leben vorher, wo er sich kein bisschen um den leidenden, armen Lazarus gekümmert hatte. Abraham aber spricht: Sie haben Mose und die Propheten. Mögen Sie die hören. Und macht damit klar, dass in dem Alten Testament genügend Anweisungen dazu geschrieben stehen, dass sie, wenn sie hören, erkennen, was sie tun sollen, damit das ewige Leben ihnen zuteil werden können und sie nicht in diesem bösen Teil des Totenreiches kommen müssen. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Aber auch Jesus Christus, gestorben, auferstanden, sich zeigend an seinen Jüngern. Sie haben es bezeugt, ganz deutlich. Wer hat ihn denn geglaubt? Wer glaubt ihm heute? Er ist zurückgekommen aus den Toten. Abraham sprach aber zu diesem verstorbenen Reichen: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Hier ein klares Wort über die Einheit der Schrift, Altes und Neues Testament. Altes als Beschreibung, ja, es wird ein Leben in Ewigkeit geben, Neues Testament, das der Beweis, dass Jesus Christus das selbst zustande brachte, bezeugte und auch in der Tat den Menschen zeigte. Noch eine Tatsache, ein vierte, die Auferstehung. So heißt es in Apostelgeschichte 24, 15, Paulus hat eben die Hoffnung zu Gott, dass zukünftig sei die Auferstehung der Toten, der Gerechten und der Ungerechten. Das heißt, allen werden auferstehen, zukünftig, und werden dann gerichtet werden, eben gemäß ihrer Gerechtigkeit, gemäß ihrer Ungerechtigkeit. Und da ist nochmal ein anderer Ansatz nach Jesu Himmelfahrt, nach seiner Auferstehung und Ewigkeit. Da ist, man könnte sagen, die Beschreibung etwas anders zu beurteilen. Da befinden sich dann auch die Ungläubigen in dieser Grube, dieser Abaddon. Und es ist auch hier weiterhin die Rede von diesem Kluft, was ja früher mit Abrahams Schoß beschrieben war. Zu diesem Teil Abrahams Schoß, aber Gläubigen sind nun im Paradies, im Himmel. Und dann ist diese Auferstehung für Ungläubigen dahingehend gedacht, dass sie dann in den Feuersee oder die sogenannte Gehenna oder was auch häufig als Hölle übersetzt wird, hinübergeworfen werden. Die Gläubigen werden bei der Entrückung eine Auferstehung erfahren, werden teilhaben können an dem Millennium, das tausendjährige Reich, wenn es hier auf Erden stattfindet, aber letztendlich bei dieser Auferstehung in einem neuen Himmel, einer neuen Erde, ein neues Jerusalem leben können. Diese Einteilung ist ja ein ganz wichtiger, diese Begrifflichkeiten der Bibel sind in dem Büchlein Das Jenseits von Arnold Fruchtenbaum sehr hilfreich erklärt. Ich ermutige wirklich, das zu lesen, sodass wir ein wenig darüber wissen, was eigentlich Hintergrund ist, was Sache ist. Denn dieses Thema, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, betrifft uns alle. Natürlich brauchen wir Glaube. Glauben, um annehmen zu können, dass das, was hier geschrieben ist, wahr ist. Sodass auch die Verheißungen uns zuteil werden können. Diese Verheißung in Johannes 5, Vers 24 ist so ausgesagt von Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Das Gericht, was dann verdammt zu einer ewigen Trennung zu Gott, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Das ist eine unmittelbare, eine direkte Aussage. So wie, wenn man es ernst haben und ernst nehmen will, Jesu Aussage für den bußfertigen Verbrecher neben ihm, der ihn bittet, ihm zu gedenken und auch einsieht seine Sünde, der sagt er sofort, wird mit mir im Paradies sein. Keine Verdammnis, welch mächtige Verheißung. Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Gabe des Lebens. Römer 6, Vers 23, zweiter Teil, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben, in oder durch Christus Jesus, unserem Herrn. Nun, über diese Auferstehung kann man viele Vermutungen anstellen. Es kann so oder so aussehen. Aber eine Sache sagte Jesus ganz klar, dass man dort nicht heiraten wird, noch verheiratet wird. Also ist da nicht eine Familienstruktur, so wie wir die hier kennen, Mann, Frau, welche Form dann auch, es wird eben das so nicht stattfinden. Gewiss ist wohl, dass wir einander erkennen werden. Wird meine Frau auch sicherlich da erkennen dürfen, aber in einer ganz anderen Gestalt. Nicht in unserer Zweisamkeit, die wir jetzt hier so haben, sondern, wie es Jesus sagt, sie werden sein wie die Engel im Himmel. Es ist eine ganz andere Ebene, die dann das, was hier für Geschlechterspannung, ob positiv oder negativ, auch übergehen. Dann die Gabe der Auferstehung. Wir hatten dieses Wort, was Jesus zu Martha sprach, zu Anfang schon ausgesagt. wo Jesus aussagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das heißt, alles, was hier ausgesagt wird über das Leben, das ewige Leben, ist in oder durch Christus Jesus. Ich bin die Auferstehung. Ich in Person, ohne ihn gibt es das nicht. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Nun wird ausgesagt, es ist Glaube notwendig. Wenn das nicht da ist, können wir Gott nicht gefallen, können wir nicht Anteil haben an diese mächtige Verheißungen zu sagen. Und dann diese Aussage, und die möchte ich Ihnen allen ganz schlicht und persönlich zusprechen. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich möchte ein Gebet sprechen. Vielleicht können wir hier uns dazu aufstehen. Ich spreche es auch wieder langsam. Ihr wählt kann auch innerlich, möglich auch zu Hause, laut mitsprechen. Wenn das im Glauben geschieht, ist das auch ein Bezeugen, ein Zukenntnisnehmen, ein Annehmen von dem, was hier steht. Herr Jesus Christus, ich darf zu dir heute sagen, ich danke dir, dass du dich uns Menschen offenbarst. Und ich bitte dich auch darum, dass du einen jeden von uns, die wir jetzt auch hier sind, die wir zuhören oder später noch hören werden, dass wir dich persönlich kennenlernen dürfen. Herr Jesus, ich danke dir für die konkrete Offenbarung, die du so deutlich der Martha, die nicht glauben konnte oder erst ganz generell glauben konnte, sagtest, glaubst du das? Herr Jesus, ja. Ich will es glauben. Ich will glauben, du bist die Auferstehung und das ewige Leben. Ich will es annehmen. Ich will auch hier schon diesen Anteil an dem, was du uns allen vorbereitet und mich persönlich vorbereitet hast, annehmen. Herr Jesus, komme du in mein Herz. Ich bekenne dir, dass ich ohne dich gelebt habe. Bekenne dir meine Schuld. Ich will das auch konkret dir zum Ausdruck bringen. Nun bitte ich dich, Herr Jesus Christus, dass du mein Glauben stärkst. Und dass das, was hier beschrieben ist, an konkrete Verheißungen für mich sehr real werden und ich anfange, noch viel mehr als heute, mich danach zu sehnen, diese Gaben, die du uns bereitgestellt hast, für die Ewigkeit in Empfang zu nehmen. Ich danke dir dafür. Amen.